Da ist er wieder.
Du warst weg.
Du warst weg.
Du warst weg.
Du warst weg.
Ja, dann legen wir.
Der Apfelplausch mit Lukas Gera und Roman van Genabit.
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Apfelplausch diese Woche. Meine Güte, jetzt geht's aber rund im Plauschhaus. Wir notgedrungen sind wir jetzt schon bei der zweiten Aufnahme diese Woche. Vermutlich, man weiß ja nie, aber ich hoffe, das kommt Freitagabend, Samstag, morgen dann bei euch auch online. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem kleinen Jubiläum. 350 steht in der Folgennummer. Das ist nicht die 350. Ausgabe. Treue Hörer wissen Bescheid, aber trotzdem immerhin eine Kleinigkeit zu feiern. Weniger zu feiern hast du, Roman. Mit kleiner Verletzung hast du angekündigt. Was ist denn da los? Beim Joggen?
Mit der Apple Watch? Nein. Diesmal nicht. Ein bisschen so Smartphone-süchtig bedingt. Ich bin neben so einem Trampelpfad zurückgelaufen nach Hause und hatte noch die Aufmerksamkeit auf dem Handy. Und da ist so ein Strauch, so ein stacheliger Dornenstrauch, hatte so einen Zweig quer über den Weg und der hat mir erstmal schön quer den Arm aufgerissen. Da habe ich dann erstmal den restlichen Weg nach Hause voll geblutet. Aber ich habe mich verarztet und zusammengerissen, den Blutverlust verkraftet, um jetzt hier zu euch sprechen zu können.
Das klingt erstmal hoffentlich wilder, als es ist. Sagen wir mal so. Schön, dass du dich hier vor das Mikrofon geschleppt hast, in dem Fall unter diesen Zuständen und dann noch so heiß, aber diesen Weg beschreiten wir nicht weiter. Im Moment eigentlich das Dauerthema, vorher war es EM, ja, wo die Leute gesagt haben, ah ja, schaust du auch EM? Ja. Auch so in diesen Kundengesprächen, die erste Minute wird Smalltalk geführt und du hast dann jeden Monat eigentlich ein anderes Thema. Es war jetzt immer die Euro und jetzt, ist es bei euch auch so heiß? Nee, weil bei uns ist Winter. Ja. Bei uns hat es Minusgrade.
Wirklich? Das ist ja aber erstaunlich.
Unglaublich, ja.
Dieser Klimawandel. Ja, du.
Er macht vor nichts Halt. Ja, aber eigentlich haben wir ein ganz anderes Thema, das uns heute umtreibt, nämlich diese großen Outages, die weltweiten IT-Infrastrukturen, die sind nicht alle down oder so, sondern zumindest angeschlagen. Egal ob Flughafen, Koffersysteme oder Airlines mit Cockpit-Ausstattung bis hin zu Bankensystemen. Ihr werdet es wahrscheinlich auch gelesen haben. Wenn ihr das hört, ist hoffentlich auch schon etwas mehr aufgeräumt als im Moment. Ist ja auch schon besser als heute noch in der Nacht. Ich muss sagen, ich steige da nicht ganz durch. Ich lese dann halt diese Headlines und sehe auch, dass die Börse bei einigen Titeln abstraft. Ja. Ansonsten fehlt mir da natürlich das technische Durchdringen. Es ist jetzt nicht die Schuld von Microsoft, sondern von diesem Security, von diesem Antiviren, Virenschutz-Software. Die hat ein Update gebracht, ein kleines Update eigentlich, und das hat wohl viel zerschossen, oder?
Also es ist, glaube ich, kein Antivirenhersteller, also Virenschutzdings. CrowdStrike heißt die Firma, mit einer Security-Lösung namens Falcon. Und ich kenne die auch nicht. Das muss anscheinend, also das ist manchmal wirklich erstaunlich, wo man halt denkt, so man ist eigentlich, man weiß Bescheid über die Branche und die großen Namen kennt man. Und es gibt aber so bestimmte Hidden Champions oder relevante Faktoren, von denen man noch nie was gehört hat, bis sie dann irgendwann nicht mehr funktionieren und damit Aufmerksamkeit machen. Also das ist anscheinend, wie ich es verstehe, eine Firma, die sehr eng mit Microsoft zusammenarbeitet und integrale Security-Bestandteile von oder für Windows liefert, ohne dass man das unbedingt immer so als Kunde weiß. Und das Problem, was halt jetzt wohl war, ist, dass eins der letzten Updates fehlerhaft war. Das hat dazu geführt, dass unter anderem PCs nicht mehr booten können. In dem Zusammenhang auch, wenn euer PC auch streikt, es gibt einen Tool-Pfad, wo man halt, was man tun kann, man muss dann im abgesicherten Modus starten und eine bestimmte Datei, Näheres dazu in dem entsprechenden Artikel bei uns und überall sonst, löschen. Und dann noch ein Neustart und dann klappt der PC wieder. Aber das geht halt nicht so ohne weiteres in Firmenumgebungen und diese Auswirkungen sind ja schon wild irgendwie. Also Flugzeuge fliegen nicht, Wobei, also nicht wie du eben gesagt hast, das Cockpit ist kaputt oder so. Also das liegt eher so an diesen Ground-Systemen. Die werden halt nicht mehr abgefertigt und deswegen können sie nicht starten und so. Also das ist schon teilweise sehr kritisch, weil es auch in Kliniken Probleme gibt. Da gibt es die automatische Medikamentenverteilung, die teilweise problematisch sein kann und Operationen werden verschoben. Es ist auch in der Versorgungswirtschaft wohl, hat es eingeschlagen. Allerdings ist es wohl, wie ich es verstehe, nicht unbedingt so, dass dann gerade die absolut kritischen, die Echtzeitsysteme, wo am offenen Herzen operiert wird oder so, oder halt eben Flugzeuge, die trifft es nicht, sondern es ist eher der Service-Stack sozusagen, also die Infrastrukturen, mit denen man so arbeitet, die hat das teilweise erwischt. Auch die Microsoft Cloud ist davon betroffen gewesen. Es ist schon ziemlich krass, weil man sich das gar nicht so bewusst macht, dass es so Komponenten gibt, Softwarekomponenten, die im Stillen so vor sich hin werkeln, die so dermaßen breit aufgestellt sind. Man sieht das sehr schön, wo diese Trennlinie verläuft. Zum Beispiel Bankkunden konnten teilweise im Ausland kurzfristig Automaten nicht abheben, weil die Automaten auf Windows laufen. Man kennt das, diesen Screen von diesem Windows-Update-Screen auf dem Geldautomaten, hat ja wahrscheinlich jeder schon mal gesehen. Viele Automaten laufen einfach unter Windows und wenn die nicht mehr booten können, leckt's halt. Aber die Kartenzahlungen wiederum, da wirklich Cash in Echtzeit gebucht und verbucht wird, waren nie am Aussetzen, weil das andere Systeme sind. Also aber auf jeden Fall ist es, wenn ich heute geflogen wäre, hätte ich aber auch laut Scheiße geschrien, das kannst du aber sagen. Nur.
Ja, ich wahrscheinlich auch. Ich muss am, da fahre ich wahrscheinlich mit der Bahn tatsächlich, soll es auch geben, nächste Woche Mittwoch, denn es ist ja so, wenn es ein Grounding von Flugzeugen gibt, bis das sich mal wieder eingerenkt hat, kann es 4 oder 5 Tage dauern, teilweise noch länger, was jetzt die Prognosen anbelangt. Na gut, also wir werden mal schauen, ob das in der nächsten Apfelplausch-Ausgabe auch noch ein großes Thema ist. Wenn nicht, dann ja, wurde es sehr schnell gelöst. Es ist halt, glaube ich, schon, was bleiben wird, so diese Frage, ob es da eine zu große Monopolstellung einzelner, sehr, sehr bedeutender Security-Unternehmen oder einfach Services gibt, die dann so quasi wichtig sind. Ja, aber gut, ich meine, dass das so ist, ist eigentlich ein Fakt.
Ja, also es ist ja immer wieder so, auch wenn so Unternehmen wie Cloudflare, so große Backbone-Betreiber irgendwie einen Schluck aufhaben, dann klemmt ja auch das halbe Internet. Also ich glaube, das sind nicht unbedingt alles so klassische Monopolstellungen, sondern so oftmals über sehr lange Zeiträume gewachsene Verflechtungen, die einfach sehr funktional notwendig geworden sind für bestimmte Softwareprodukte und gegen die man auch schwer was tun kann, so ohne weiteres. Mhm. Also,
ja. Soweit dazu, wollten wir nicht unerwähnt lassen als mehr oder weniger, naja, wir sind in der Kategorie Rubrik Technologie im Apple Podcast Verzeichnis, ja. Deswegen, aber jetzt legen wir da los mit Apple News Gerüchten. 2 E-Mails, glaube ich, vorab noch, oder? Also zum einen, die mache ich ganz kurz und dann kannst du zu der E-Mail kommen, die an dich persönlich ging, Roman. Der Lars hat uns geschrieben zum Thema RCS. Hallo zusammen, kurze Rückinfo. Bei mir wird unter iOS 18 RCS unter iMessage angezeigt. Ich bin bei Frank.
Ja. Grüße, Lars. Frank ist ein unmittelbarer Telekom-Ableger. Das ist deswegen nicht ganz so überraschend. Erfreulich zu wissen, dass die Telekom ihre eine Tochter in dieser Hinsicht schon ausgestattet hat. Frank ist ja diese Geschichte mit der virtuellen SIM, die es nur ausschließlich als eSIM gibt. Vielleicht auch deswegen, dass da immer die aktuellsten Netzbetreibereinstellungen halt sind. Über Kongstar haben wir immer noch keine Rückmeldung. Kommt noch.
Jo, und dann gab es eine Mail an dich.
Ja, nur ganz kurz von Thomas ein Follow-up zu seinem DKB-Problem, das tatsächlich gelöst wurde. Gab 2 Mails von ihm zwischenzeitlich. Das eine Mal hatte er geschrieben, dass die DKB sich mit weiteren sinnlos Textbausteinen nochmal gemeldet hätte. Und letztens schrieb er dann, dass das Problem jetzt gelöst ist und er die Karten hinzufügen konnte und jetzt auch nutzen kann und dankt für die Unterstützung. Naja, ich weiß nicht genau, ob ich mir das auf meine Fahne schreiben kann. Vielleicht wurde das Problem ja auch einfach mal irgendwie so gelöst. Aber auf jeden Fall schön, dass der Hörer es wieder verwenden kann.
Ja, kein Aufruf an der Stelle, uns als fast schon Mittelsmann oder schlichter einzusetzen. dafür sind wir nicht gewappnet genug. Jo, aber los geht's mit Themen. Minute 9, Minute 10 und wir sind bei den Themen. Das ist der Pace, den wir brauchen. Wie könnte es anders sein? Ein kleiner Blick nochmals auf die iPhone-Gerüchte. Wer uns am Anfang der Woche schon zugehört hat, der hat eh schon ein bisschen was mitbekommen. Wir haben eine Kleinigkeit heute on top, nämlich zu den Farben des iPhone 16 Pro. Da ist ein alter Bekannter wieder unter den Gerüchten.
Ja.
Rosé. Rosé-Gold, ja. Wahrscheinlich.
Nee, also eher nicht wie das iPhone 6S war, sondern was sehr Subtiles soll es sein. Hm. Was vermutlich sich an dem Titan, den Titan-Lux orientieren soll und auch nur fürs Pro-Modell ist. Ja. Ja.
Dann wahrscheinlich ich so eine mit helle, rosa Farbe, ja, und durch den Titan-Look bekommt es ja so ein bisschen was von diesem Gold.
Ja, also es war nur diese Leak-Behauptung und nicht mit Leak-Illustrationen hinterlegt, aber wird wahrscheinlich so sein. Nichts, was mich jetzt interessiert, aber ich habe es erstmal reingenommen, weil Farben interessieren ja dann doch einige immer.
Ja, das hat man an diesem HomePod Mini-Update gesehen. Gab es da nicht eine neue Farbe diese Woche, wo ich mir dann Midnight. Auch gedacht habe, wer braucht jetzt den HomePod Mini in Mitternacht? Also wirklich, wer hat sich den gewünscht? Wer hat jetzt gesagt, ach ja, HomePod Mini finde ich schon ganz cool, aber ich kaufe den erst, wenn sie ihn in Mitternacht gibt.
Ja, also es wäre ja eigentlich hilfreicher, wenn er mal ein bisschen mehr Funktionen und smartere, naja, aber nein,
Mitternacht ist schon wichtig. Wir wollen uns nicht zu viel wünschen. Ja, also Farben ein großes Thema natürlich. Und ehrlich gesagt, ich meine, ich ertappe mich ja auch schon wieder dabei, so ein iPhone in einem anhauchenden Rosé-Ton. Ich war damals, lass mich mal überleben, ich glaube, ich hatte das iPad Air 2 in Rosé. Gold oder war das normales Gold? Ich glaube, es war normales Gold. Aber das fand ich schon ganz schick. Seither habe ich jahrelang keine Geräte mehr in Gold gekauft. Ich meine, es gibt auch einfach nicht mehr so viele. Oder gibt es die iPads noch in Gold? Ich glaube gar nicht. Die iPad Air.
Ich weiß es nicht.
Jedenfalls, falls wir überhaupt ein neues iPhone kaufen, das ist jetzt ja, ich meine, in diese Diskussionen kommen wir jetzt langsam, dann wird es bei mir wahrscheinlich eine andere Farbe als dieses Naturtitan. Da habe ich mich jetzt irgendwie satt gesehen von.
Ja. Ja, aber du tatsächlich, es ist eine gar nicht so völlig abwegige Frage, die Frage nach den neuen iPhones. Also ich habe die letzten, weiß ich nicht, 9 Jahre oder so, jedes Jahr das neue iPhone gekauft. Stumpf jedes Jahr, egal ob es größere oder kleinere Neuerungen gab. Dieses Jahr könnte das erste Jahr sein, wo ich ernsthaft überlege, nur den Akku zu tauschen und ein Modell zu skippen. Weiß nicht. Noch nicht ganz sicher, vielleicht am Ende doch wieder nicht, aber
es kommt ja meistens irgendwie so dieses eine Feature, was uns dann leider Gottes doch in den Marketing-Bann zieht. Es ist ja wirklich eine völlig dumme Entscheidung, mal ganz im Ernst, wenn man das neue iPhone hat, dann wieder das neue zu kaufen. Aber wir Menschen sind nicht rational, das wäre auch ein langweiliges Leben, deswegen könnte es uns dann doch wieder erwischen. Ja, bei mir ist es ähnlich, nur mit dem Zusatz, der es quasi noch viel eigentlich irrationaler macht, dass mein iPhone ja gerade getauscht wurde, notgedrungen, durch diesen Platinenfehler und jetzt eine völlig neue Batterie drin hat, zumindest 2 Monate alt. Also daran würde ich es nicht festmachen. Bei mir wäre es dann eher, kommen wir da irgendwo kameratechnisch deutlich weiter oder ist es muss schon funktionstechnisch cool sein. Ja. Zum Beispiel, also ehrlich gesagt, also ich würde schon dann überlegen, wenn diese 5-fach optische Zoom-Linse ins kleine Pro kommt. Gab es da eigentlich
keine Gerüchte zu
Lichtblicke? Nee, oder?
Also es gab natürlich jede Menge dieser Aussagen, dass die kleine Version auch die 5-fach Links bekommt. Die sind allerdings alle aus der Zeit rund um den Release des letzten. Die letzten Monate gab es da gar nichts mehr. Also keine Ahnung.
Ja, vielleicht, weil es schon gesetzt ist. Ich meine, die Frage wäre ja, auf was warten Sie dann?
Ja, also wenn Sie tatsächlich nächstes Jahr ins Pro-Modell 3x48 Megapixel bringen wollen, dann wäre eigentlich logisch, dass sie dann würde es nicht mehr ganz so ewig dauern, bis sie die ganzen Kamera-Innovationen, also die aktuell Stand der Möglichkeiten sind, auch ausgerollt haben. Dann müsste man eigentlich dieses Jahr den 5-fach Telezoom ins in die kleine Pro-Variante bringen und schon eine weitere Linse mit 48 aufrüsten, vielleicht dann erstmal wieder nur im Pro Max. Und vielleicht war das ja auch so zu verstehen von Ming-Chi Kuo, dass nächstes Jahr dann das 17 Pro Max auch nur wiederum die Max-Version, die 3x48 bekommt und die kleinere dann halt vielleicht noch ein Jahr später oder so. Aber ja, also schätzungsweise wäre das eigentlich fällig.
Wie sieht's mit euch aus? Eigentlich neues iPhone und an die unter euch, die sich das neue iPhone kaufen, welches habt ihr denn im Moment? Das würde mich echt mal interessieren. Vielleicht starten wir auch mal eine Umfrage im Apfelplausch. Das hatten wir, glaube ich, noch nie. Apple Page machen wir ja immer fleißig unsere Umfragen, aber wir könnten mal eine verlinken. Ich hoffe, ich vergesse es nicht, dass wir in der nächsten Folge mal was vorbereiten, dass wir dann auch gleich verlinken können. So viel dazu. Eher mal eure Zuschriften. Da wären wir gespannt. Und dann gab es noch was zum nächstjährigen iPhone.
Genau, das super ultra dünne iPhone 17 Pro könnte sich schwieriger gestalten oder verspäten. Apple hatte da an so einer Technik gebastelt oder tut das immer noch, RCC genannt. Ja, das ist nicht die Technik zur Kohlenstoffabscheidung oder Kohlenstoffbeschichtung in Werkstoffen, sondern da geht es um eine Harz- und Kupferbeschichtung von Circuits, also Platinenschaltkreisen und so. Und ja, keine Ahnung, also das ist sehr technisch. Ich kann es nur wiedergeben, ohne es vollständig zu verstehen. Es geht halt darum, durch eine neue Beschichtung die Komponenten deutlich dünner und flacher zu machen. Insbesondere solche Bauteile wie die Hauptplatine, Logic Board und so. Und das ist aber schwieriger als gedacht. Apple hat da Probleme mit der Qualität und der Haltbarkeit, deswegen verspätet sich das. Das wurde eigentlich schon fürs iPhone 16 Pro Lineup angedacht, dann später kam die Revision fürs 17er und jetzt ist das auch nicht mehr zu halten. Und das ist so ein bisschen so der technische Untergrund unter dieser Prognose von unter anderem Mark Gurman, der gesagt hat, Apple will ultradünne Geräte bringen. Das muss man ja irgendwie realisieren. Ein Weg, das zu realisieren, ist eben diese RCC-Fertigungstechnik. Jetzt ist halt die Frage, gibt ja noch andere Ansätze, die man verfolgen kann. Apple könnte das einfach um 1-2 Jahre verschieben, die neuen ultradünnen Geräte, oder es irgendwie trotzdem versuchen, anders hinzukriegen und dann vielleicht Kompromisse machen, etwa zulasten des Akkus, was man ja in der Vergangenheit schon schmerzlos gemacht hat bei Apple. Weil das ist natürlich ein Effekt, den man mit diesem RCC erreichen kann, die Bauhöhen und Strukturbreiten noch flacher machen kannst, dann kannst du mehr Platz schaffen, unter anderem für entweder neue Komponenten. Da gibt es nicht mehr so ganz so viel, was da jetzt unmittelbar anstehen würde, was noch an Modulen rein müsste ins iPhone. Es kann immer mal wieder einen neuen Chip geben, aber Ultrabreitband und so ist eigentlich schon da. Man könnte halt aber einfach das tun, was Apple immer dann gerne macht. Wenn Platz gespart werden kann, dann spart man Platz in der Höhe oder sonst wo.
Ja. Ja, ein bisschen schade. Ich finde ja, ich fand diese Aussicht auf irgendwie mega dünne Geräte auf der einen Seite ja ganz charmant. Ja, wenn man jetzt alles dünn zieht und wieder voll auf diesen Trip aufspringt, das fände ich jetzt auch nicht toll, aber zumindest irgendwie je ein Produkt, 12 Zoll MacBook, das nennen wir hier ja immer wieder, und auch irgendwie so ein super dünnes iPhone, auch wenn es dann eine Sondervariante ist oder ein Pro ist, was auch immer. Aber man kann schon, also welches Apple-Produkt im Moment im Line-Up hat ein richtig krasses Design, wo man sagt, wow, ich wüsste nichts, was ich jetzt hier, also die Vision Pro, naja, aber gut, first of a kind, zählt nicht. Aber bei den anderen, die so etablierte Produktkategorien darstellen, auch diese iPads sind, ja, boxy Design. Das neue Pro, okay, vielleicht noch am ehesten, diesen ganz dünnen Highlight.
Ja, aber ja, du hast schon recht. Es gibt jetzt nichts so super fancy-mäßiges. Und es gibt auch so Tage, an denen ich mich dabei erwische, wo ich denke, auch wenn das einige Nachteile mit sich gebracht hat und die Entwicklungspotenziale massig limitiert hat, die alten MacBook-Designs, ja, also manchmal vermisse ich das so ein bisschen, aber das ist genau das, was du halt immer, was man immer halt hat. Wenn du etwas hast, was du für eine Weile hast, anfangs ist es geil, dann ist es eine Weile noch ziemlich cool. Irgendwann denkt man sich, oh yo, also damals, also das und das, das war ja auch, also, ne? Es ist ja auch irgendwie immer so, wenn man das Smartphone von jemand anders mal gerade in der Hand hat, das irgendwie anders ist, dann denkt man sich auch, das ist ja auch irgendwie ganz nett so.
Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist auch bei den alten iPhones so. Also, ja. Das stimmt. Ich habe hier noch das 16 Zoll MacBook Pro von 2016. Krass, 8 Jahre alt.
8 Jahre.
15 Zoll war das damals noch, nicht 16 Zoll. Aber ja, dieses dünne und irgendwie so ja auf die Spitze getriebene Design für damalige Verhältnisse hat schon was, muss ich sagen, hat schon was. Trotzdem würde ich mich gerade beim Mac nicht mehr also da sehne ich mich überhaupt nicht nach den neuen, nach den alten Designs zurück, denn also da ist mir wirklich wichtig, Hauptsache Akkulaufzeit und Performance. Ich gucke eh die ganze Zeit auf das Display. Ich schaue mir doch nicht die Rückseite an oder schaue dem von der Seite an und denke mir, wow, was für ein Design, sondern klappt den auf, schau drauf und hofft, dass er lange hält.
Ja, ich denke es halt höchstens manchmal, wenn ich dir so mit einer Hand aus der Tasche rausziehe, nachdem ich mich irgendwo in einen Sessel habe niederfallen lassen und denke mir halt so, yo, also so ein Air kriegst du mit deinen 37 Jahren einfach leichter rausgewuchtet als dieses Ding so mit einem Arm.
Na gut, aber fair enough. Also das MacBook Air, das gibt's ja schon ist jetzt auch nicht super super klobig. Ich fand das hat schon auch ein ganz nettes Design, das MacBook Air, das neue. Kann man sich auch geben, denke ich mir immer wieder in den Apple Stores, aber es hat einfach nicht so diesen, das 12 Zoll MacBook damals war so krass. Ich weiß noch, als ich in den Apple Store gerannt bin, um das einfach mal zu sehen, und ich konnte es kaum glauben, dass da drin, und ich habe es ja dann auch gekauft und darauf gearbeitet für 1,5 Jahre, bis es einfach nicht mehr ging, weil zu klein, und mit diesen Chips, die da damals drin gesteckt, waren das nicht auch M-Chips? Hießen die nicht auch M?
Ja, aber anders natürlich. Das
Intel
war also
Core M5 Intel Core. Oder so.
Nee, warte mal, ich weiß mal, was du meinst. Nicht M5, aber Intel Core und auf jeden Fall mit M irgendwas, ja. M für Mobile damals, Ultra Mobile irgendwie. Ja.
Ja, Intel Core M-Serie, die gibt es hier schon mit den M3, M5, M7.
Doch, M5, okay.
Genau. Ja, es waren grauenvoll langsame Teile. Gut, verlassen wir das iPhone und kommen wir zur KI-Landschaft. Also du hast hier geschrieben, Apple und Co., die sind die KI-Staubsauger. Es wird im Moment halt sehr viel aufgekauft, nicht wahr?
Ja, aber es geht in dem Fall gar nicht ums Aufkaufen. Vielleicht muss ich mal in die Shownotes tatsächlich ein bisschen ausführlicher machen sollen. Es geht um diese Geschichte, dass die KI-Firmen, KI-Modellentwickler aktuell in der Kritik stehen, weil sie so viele Daten aufsaugen, um ihre Modelle zu trainieren. Und da hatte unter anderem zuletzt große YouTube-Channels sich darüber beschwert. Das ist halt, finde ich, ein ganz interessantes Dilemma. Aber es ist ein bisschen klobig oder das Thema ist ein bisschen unhandlich zum, ich versuche es mal ein bisschen zu umreißen. Die Daten, damit ChatGPT und Co. gut funktionieren, ich sage halt immer, Daten sind in dem Fall wirklich das neue Rohöl. Da braucht es halt Unmengen von Daten, sonst sind die Ergebnisse unbrauchbar. Und man kann das auch nur begrenzt synthetisieren. Es gibt synthetische Daten tatsächlich. Man kann da teilweise auch Modelle mit synthetischen Daten trainieren, über etwas synthetische Personen, Bilder, Kunstwerke, Bauwerke und so weiter. Aber die sind eben, dann leidet auch die Qualität. Und am Ende kommen dann generische Antworten raus, die man auch nicht haben möchte. Also was macht man? Man muss es eigentlich mit authentischen, echten Daten haben. Man sieht das auch, deswegen gibt es ganz, ganz viele Stellenausschreibungen aktuell, Stellenanzeigen, wo dann Leute gesucht werden, echte, organische Menschen, die organischen Input liefern, der an Firmen geht und von denen aufgekauft wird, die sagen, sie sind Zulieferer für KI-Modellentwicklung. Und was jetzt, die Diskussion hatten wir schon mal vor einer Weile mit ChatGPT und OpenAI, die ganzen Zeitungsberichte gecrawlt haben und so. Und was zuletzt halt war, ist eine neue Spielart davon. Apple Meta und Salesforce und noch ein Unternehmen, glaube ich, haben halt die Untertiteldateien von YouTube-Videos abgegrast. Und das in schieren Mengen. Also irgendwie 48.000 Channels sind wohl betroffen und 250.000 Videos. Und die benutzt, um ihre Modelle zu trainieren. Und da sind die YouTuber irgendwie nicht mit einverstanden. Es sind natürlich auch große Tech-Channels dabei, unter anderem dein Ever-Favorite da, dieser mit dem komischen Namen, mit dieser, diesen
Snazzy Labs, MKBHD. Nee,
der mit, ja, genau, der zweite da. Mhm. Ja, okay, dies.
der hat ey, auch gesagt, er hat 18 dann, Millionen Abonnenten, so klein ist er jetzt auch wieder nicht.
Nee, ich habe ja gesagt, große.
Okay, okay. Nee, ich meine, weil du ihn nicht kanntest offensichtlich, oder du kennst ihn, aber du kannst den Namen nicht.
Ich kann sowieso, YouTube-Kanäle können so groß sein, wie sie wollen, ich kenne sie einfach nicht. Also da
ist einfach fair enough.
Aber jedenfalls, der ist davon nicht begeistert und sagen halt irgendwie, ja, und es ist tatsächlich nicht ganz klar geregelt, ob sie, Apple und Co., das jetzt tun durften oder nicht, weil da gibt es zwei widerstreitende Auffassungen. Zum einen sind es öffentliche Daten, die sind ja öffentlich zugänglich, auch die inklusive der Untertitelskripts. Andererseits gibt es einen Passus in den Terms bei Google, bei YouTube, der das automatisierte Abgrasen mit so Massenzugriffsmechanismen untersagt. Es ist halt die Frage, ob es wirksam ist in den verschiedenen Rechtsräumen. Das ist auch tatsächlich, wie ich das sehe, weitestgehend unklar. Und letztendlich ist es ja nicht nur eine rechtliche Dimension, sondern auch ein bisschen so eine, ja, weiß nicht, sollten die das tun dürfen? Aber also ich kann mir für beide Positionen sehr gute Punkte vorstellen. Es ist halt unmöglich, Modelle ohne Daten zu trainieren. Und es stimmt schon, die sind irgendwie öffentlich. Andererseits ist es vielleicht auch irgendwie ein bisschen, man hat, wie man in der Politik sagen würde, vielleicht so ein kleines bisschen ein Geschmäckle, wenn man halt sagt, dass so KI-Giganten gigantische Datenmengen für lau abgreifen und daraus dann, ne, also verstehst du, was ich meine da mit dieser Problematik? Deswegen, ich fand, dass das diskussionstechnisch ein gutes Thema abgeben würde.
Ja, na absolut. Und das Thema ist ja schon eigentlich jetzt mehrere Jahre alt. Das hat sich gestellt seit der Einführung, zum Zeitpunkt der Einführung schon von ChatGPT. Ich meine, man kann sie auf ganz verschiedenen Ebenen betrachten. Es wird halt immer dann sehr brenzlig, wenn man sozusagen versucht dann auch irgendwie Stile zu übernehmen, die quasi aus Menschenhand einmal stammten aus der Feder eines echten Menschen, und dann wird es ein bisschen umgemodelt und dann auf einmal kann man es für lau von der Maschine rauspflücken. Mhm. Das ist erstmal, also dieser Gedankengang ist extrem schwer. Auf der anderen Seite ist es halt fast unumgänglich. Das wird auf die eine oder andere Art und Weise sowieso kommen und immer mehr in diese Richtung gehen, dass da auf der Strecke dann der ein oder andere Gerichtsstreit natürlich ausgefochten wird oder kann auch ganz lange dauern und Strafzahlungen und so weiter. Das ist, glaube ich, gesetzt, aber es ist genauso gesetzt, dass man sich einfach ganz, also wie du hier sagst, der Staubsauger, der wird immer größer werden und der wird garantiert nicht aufgehalten werden. Dieses Wettrennen der Modelle, das hier gerade stattfindet, ist ja so unglaublich, dass man hier alles daran setzen wird. Da spielt auf einmal Geld und dann auch solche moralischen Geschichten dann keine Rolle mehr, was die Tech-Konzerne ja immer ganz schön hochhalten. Und jetzt auf einmal, wo wieder ein bisschen Konkurrenz auch unter diesen Großen entfacht ist, ja, da jetzt sozusagen, da geht es darum, vorwärts zu kommen. Damals hat man auch gesagt, es ist super schlimm, dass ein Computer Musikinstrumente so gut und präzise spielen kann, wie das der beste Mensch nicht kann. Ja, weißt du?
Ja, also es ist tatsächlich, ich finde es auch wahnsinnig schwierig. Es ist noch ein bisschen schwieriger als bei Zeitungen, weil das ja teilweise da wirklich, für mich ist es ein bisschen klarer, weil da ein Abonnentenmodell dahinter steht, das eventuell zerstört wird. YouTuber, gut, die haben auch Abo-Einnahmen, letztendlich auch keine Abo-Erlöse, sondern halt hauptsächlich Werbeerlöse. Aber es ist halt in beiden Fällen so, also schlimm finde ich es, tatsächlich oder schlimm fand ich es, als KI-Bots Paywalls umgangen haben und hinter den Paywalls quasi gegrast haben. Das ist aber auch tatsächlich, glaube ich, rechtlich kaum, also das kannst du rechtlich relativ klar einhegen, wie man so schön sagt. Bei offen zugänglichen Daten, tja, das ist halt wirklich schwierig. Ich meine, wir wollen alle nicht irgendwelche KI-Ergebnisse haben, die dann unbrauchbar sind, weil man irgendwie mit, weil man so eine Degradation hat, weil man mit Schrottdaten oder mit synthetischen Daten halt trainiert. Aber ich glaube halt letztendlich wäre wahrscheinlich irgendwie der Weg, vermutlich, dass ich wundere mich ein bisschen, dass Google selbst nicht anfängt, YouTube für Gimini zu crawlen, aber vielleicht wollen sie sich auch nicht so angreifbar machen.
Wer sagt denn, dass sie das nicht tun?
Es wurde zuletzt nichts davon bemerkt und man bemerkt es ja eigentlich schon, wenn die, ich meine, auf diese Weise, wie das zuletzt aufgefallen ist, dass Apple und Co. das machen, könnte es ja auch aufgefallen sein, dass in Gemini das irgendwie einfließt. Aber wahrscheinlich wäre es am fairsten, wenn diese Gigantunternehmen sich irgendwie auf eine Art von gemeinsamen, also ein Fonds irgendwie einlassen würden, um eventuell weiteren juristischen Konflikten zu entgehen, dass man halt sagt, man macht eine neue Art von Creators-Content-Fonds oder so, ja, in den sie halt einzahlen. Hoffentlich einigermaßen ausreichend.
Ja, ganz schwer. Ob das dann tatsächlich von den Unternehmen auskommen kann und wird, das lasse ich jetzt einmal offen.
Ja, so frei bin ich sicherlich
Fragezeichen.
Nicht.
Ja, also ich glaube, über diesem allem steht ja das Thema, welche Jobs fallen weg in Zukunft und hilft man jetzt quasi diesen Prozess noch zu beschleunigen, weil nochmal, ich meine, dass es in diese Richtung geht, das ist ja kaum aufzuhalten. Auch nichts, indem man jetzt sagt, oh, da darfst du jetzt mal nicht crawlen, sondern crawl mal lieber da. Ja, irgendwann zu sagen, das Ding ist im Rollen.
Ich denke nicht, dass man glauben kann, dass man verbieten kann, irgendwie zu crawlen, aber dass man vielleicht schon schauen muss, also wir wollen alle schließlich irgendwie nicht in 5 Jahren synthetische Podcaster und YouTuber haben. Also ich glaube zumindest nicht, dass wir das wollen. Ich glaube auch nicht, dass dein unbedingt der Weg halt geht, aber es die automatisierten oder die KI-basierten Lösungen sollen ja dabei helfen, mit weniger Zeit oder derselben Zeit geilere Ergebnisse zu produzieren und nicht die Menschen komplett wegzurationalisieren. So. Also das ist ja zumindest das, was die Firmen immer versuchen, als Vision zu kommunizieren. Also wenn man halt so ein OpenAI fragt, wie viele Jobs werden gekillt durch KI, dann je nachdem, wie er gerade drauf ist, sagt er manchmal, ja, also bestimmte Tätigkeiten werden vielleicht zur Disposition stehen, aber ganz oft kommt eben dieses, das macht Arbeit nicht überflüssig, sondern verändert nur den Zuschnitt. Und wenn man das zumindest ein bisschen glaubwürdig halten möchte, müsste man eigentlich auch dafür sorgen, dass es die Möglichkeit gibt, dass es so kommt.
Da bin ich aber eigentlich wirklich verhalten bis sogar sehr optimistisch, dass es so kommt. Denn aus unterschiedlichen Gründen. Ich meine, ein Podcast alleine schon vom Gefühl her oder ein YouTube-Video oder was auch immer, wo man ganz genau weiß, das ist gerade alles eine Simulation mehr oder weniger. Das ist kein echter Mensch, der das irgendwie aufgenommen hat und da seine Meinung kundtut oder seine Witze ablädt, sondern das ist alles erfunden. Dann ist das ja wie wenn du einen Film in einem Film anschaust.
Ja.
Also alleine da vom Gefühl glaube ich nicht, dass das ein großer Renner sein kann. Und bei Musik, naja, da ist heute schon so viel Computer und automatisch und so drin. Es braucht am Ende auch wieder jemand, der das dann quasi herstellt. Also auch hier könnten sogar Künstler profitieren oder den Zugang noch einfacher quasi machen, gute Musik zu produzieren. Der Markt ist ja jetzt schon so überschwommen mit neuer Musik. Da wird sich auch in Zukunft halt mit noch mehr Musik quasi dann wiederum das Beste durchsetzen. Wenn es quasi irgendwann dazu kommt, oder es wird nicht dazu kommen, dass man einen Knopf drücken muss und man ist dann Taylor Swift, weil man mit einer KI so solche geilen Songs produzieren kann. Das ist ja, ich meine, da geht ja irgendwo die Rechnung nicht auf. Es kann nicht dann irgendwie 1 Million Songs geben, die alle in die Charts kommen, sondern es wird auch da wieder sozusagen einfach in der Breite mehr werden. Aber am Ende sind es dann halt trotzdem nur so viele, wie der Musikmarkt hergibt, die dann sagen, wir kommen gut an. Und dahinter werden noch wieder Personen stehen. Das ist doch das, was die Leute begeistert.
Ja. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort zu dem Thema. Wollen wir hoffen, dass den Personen, die dann da in Zukunft dahinter stehen, auch noch genug Luft zum Atmen bleibt in dieser sehr stark KI-getriebenen Entwicklung.
Ja. Ja, dann ein kleiner Blick wieder weg von diesem hochgestochenen Thema iOS 18 und macOS Sequoia. Nur eine Kleinigkeit, auch hier mehr oder weniger Randnotizen, iOS 18 mit dem neuen Fotoalbum. Was hat's damit auf sich?
Ja, ein Album für verlorene Bilder. Ihr erinnert euch vielleicht noch an diese Geschichte mit den wieder aufgetauchten Bildern, diese Zombie-Fotos, die eigentlich schon längst gelöscht sein sollten und jetzt waren sie wieder da. Das war ein Datenbankproblem, ein Indexproblem in der Datenbank und für solche Fälle oder wenn die Bilder irgendwie so Corrupt Data, irgendwie beschädigte Dateien und so, die nicht mehr die Fotos-App verliert die dann, wenn sie nicht vernünftig ausgelesen werden können oder zugeordnet werden können, also mit diesen ganzen Einordnungen und Gruppierungen, die die Fotos-App immer so macht. Und Bilder, die auf diese Weise, auf die das zutrifft, die finden sich in Zukunft in einem neuen Album. Das hat so einen komischen Namen, irgendwas mit irgendwie Undiscovered Pictures oder sowas. Oder weil so verlorene Bilder wird es wahrscheinlich in Deutsch übersetzt werden. Und da kann man dann, das ist so eine Art technischer Papierkorb. Von dort aus kann man dann entscheiden, ob man sie endgültig ins Jenseits befördert oder wieder zurückholt. Und Mac gibt es die wohl dann auch.
Mhm. Ja, das sollte das Problem lösen.
Ja, also ich finde es ganz interessant, dass Apple diesen Weg geht, weil man da ja quasi dann, also klar, Datenbankfehler und so, aber beschädigte Dateien, im Grunde räumt man dann ja ein, dass das frühere Probleme zu Problemen geführt haben mit dem eigenen System und damit löst man sie. Also es ist, ja, und es wird vor allem deswegen ganz interessant sein, weil dieses Album taucht nicht auf allen Geräten auf automatisch, sondern nur, wenn iOS entsprechende Bilder, auf die das zutrifft, auch gefunden hat. Wenn nicht, dann nicht.
Eine sehr Apple-typische Lösung mit allen Pros und Cons, würde ich mal sagen. Und dann macOS Sequoia, da gibt's ein Sicherheitsloch weniger. Was ist da gelöst worden?
Ja, das betrifft die Mitteilungszentrale. Darin sammeln sich ja die ganzen Nachrichten, die man so kriegt den Tag über. Und die sind bislang, bis in allen vorherigen Versionen einschließlich Sonoma, im Klartext in einer Datei abgelegt, in einem temporären Systemordner. Und da können sie ausgelesen werden von irgendwelcher Malware. Und da kann sich ja alles Mögliche drin finden. Mail-Vorschauen, iMessage-Vorschauen mit teilweise vielleicht sensiblen Sachen, Kalender und so. Das wird jetzt eingestellt bzw. eingeschränkt. Es wird in deinen Sandbox, einen Container gepackt. Und als solches ist das. Ich fand das deswegen bemerkenswert, weil das etwas ist, das Apple von seinen Entwicklern schon ewig verlangt, dass alles in einer Sandbox laufen muss, um der Sicherheit willen. Wie wir wissen, inzwischen auch nicht immer hundertprozentig garantiert. Es gibt immer diese Hacker-Wettbewerbe, wie man aus einer Sandbox ausbrechen kann, aus einem Browser-Exploit oder sowas, dann irgendwie so einen Sandbox-Ausbruch zu machen. Und Apple, ja, so ein typischer Fall von Wasser predigen und weinen. Ne? Also, dass man jetzt auf die Idee gekommen ist, dass man für sein eigenes Produkt, wo sicherlich schon eine Menge Sicherheitsforscher darauf hingewiesen haben. Und diese Sache ist gar nicht so trivial. Es ist kein krasser Dealbreaker, was die Security angeht. Aber es ist eben, was in der Mitteilungszentrale so auftaucht, war relativ leicht, einfach daran zu kommen. Also man muss es nicht größer machen, als es ist, aber auch nicht völlig klein.
Mhm. Ja, ich meine, auch hier wieder Apple-typisch. Und es ist sowieso, man hat also alles, was den App Store betrifft und was man hier ja auch mit der ganzen App Store Öffnung und so Entwicklerregeln also damit zu tun hat, da hat man ja ganz oft das Gefühl gehabt, das gilt für Apple nicht, was hier drin steht und gegenüber Entwicklern gefordert wurde. Aber auch da, das sind dann, würde ich sagen, ganz typische Dinge, die jetzt in den nächsten Wochen ja noch mehr rauskommen werden, dann bis zum Release.
Ja. Ja. So.
Dann haben wir noch ein Thema für heute. Und da geht es um eine Aussage vom Apple Music Chef. Der meinte doch tatsächlich, ich weiß jetzt aber nicht ganz genau, ich habe nur die Überschriften hier gelesen. Hat er denn wörtlich gesagt, dass Spotify nicht mehr so innovativ ist, oder hat er nur einfach gemeint, der Wettbewerb?
Ja, er hat den Wettbewerb komplett einen Rundumschlag gemacht, bei Spotify als einzigen namentlich erwähnt und gesagt, dass sie irgendwie einfach aufgehört hätten, innovative Produkte zu machen. Sie würden beim Thema Musik und Podcast ja regelrecht die Flucht ergreifen. Und während Apple Music natürlich es vorantreibt, die Blöde, und immer rund um die Uhr an innovativen, groundbreaking Features arbeiten würde. Also es ist, fand ich schon ganz interessant. Ja gut, er nennt dann halt schon ein paar Beispiele. Er sagt zum Beispiel, ja, Apple Music Classical gehört zum Katalog. Er sagt, 3D-Audio ist ein wichtiges Innovationsmerkmal. Hat dann nochmal herausgestellt, dass 90% der Bibliothek, der Media des Katalogs inzwischen 3D-Audio unterstützen. Finde ich übrigens verdammt viel, kann ich gar nicht glauben so richtig. Aber wenn er so sagt, wird das wohl so sein. Hat aber dieses, dass man Spotify, gerade Spotify, so die Innovation abspricht, ich meine, das ist klar, Leute, die für ihr Unternehmen sprechen, versuchen das immer so ein bisschen, sich von der Konkurrenz abzusetzen, aber ich finde es schon irgendwie, kann man Spotify denn so die Innovation absprechen? Die sind doch auch immer wieder mit neuen Funktionen am Start. Es gibt halt Unterschiede in der Entwicklungsgeschwindigkeit. Ich weiß zum Beispiel, dass bei diesen Lyrics-Geschichten, da waren Apple Music und Spotify beide extrem spät dran eigentlich. Wenn man bedenkt, dass es in den 90er Jahren das teilweise schon flächendeckend gab, bevor es Streaming-Dienste gab, gab es schon Lyrics-Plugins, die sehr gut funktioniert haben. Jetzt hat Apple Music ja dieses sehr schöne Lyrics-Feature, das auch wirklich sehr schön ist, wie es so mitläuft und wo man dann halt, das ist sehr schön umgesetzt, und Spotify war da ähnlich spät dran, und ich glaube, es ist immer noch nicht so richtig weit, also es ist, glaube ich, ein bisschen weniger weit als bei Apple, oder? Auf jeden Fall weiß ich aber, dass Spotify bei anderen Sachen sehr viel, schon lange Jahre, irgendwie weiter war als Apple, also mit dem Algorithmus, die ganzen Empfehlungssachen, die redaktionellen Geschichten, auch dieser Data-Ansatz, also dieser Rückblick, wo man halt so richtig so eine Art, ja, Erlebnis bekommt letztendlich. Mhm. Ich kann gar nicht sehen, dass Spotify die Innovationen ausgegangen wären.
Naja, er hat ja hier auch gesagt, stopped innovating. Also damit kann er vielleicht recht haben, aber das ist einfach auch nur deswegen, weil sie einfach so viel besser waren als Apple Music immer. Jetzt in den letzten Jahren, würde ich sagen, ist langsam pari. Aber ich habe halt Apple Music seit dem Start abonniert. Das sind jetzt also auch 8 Jahre, 7 Jahre oder so. Oder sogar mehr. 9 Jahre, krass, 2015. Ja, auch wild. Aber in den ersten 5 Jahren, sagen wir mal, habe ich dieses Abo bezahlt, die Gebühr bezahlt, vollen Wissens, dass Spotify in vielerlei Hinsicht einfach die bessere Variante ist. Und ich habe das gemacht, weil ich eigentlich nicht wollte, diesen ganzen iTunes-Musikkatalog und auch die Favoriten, alles, was man halt so hatte. Man hat dann einmal angefangen auf der Plattform und macht das dann weiter.
Ja.
Und das ist dann, da bin ich sehr schnell nicht mehr rausgekommen, obwohl ja die ersten Jahre bei Apple Music, ich meine, grauenvoll ist ja ein Euphemismus. Also die Musik hat dann nicht abgespielt, mal für 2-3 Sekunden, und teilweise konntest du gar nichts abspielen lassen. Also das ist jetzt schon sehr, sehr arrogant, wie man das hier formuliert hat, und so würde ich es auch sehen. Also du kannst es dir ja denken, aber ist es Apple-Stil? Haben sie das wirklich nötig? Kleinere Firmen, die es ja auch nicht mehr so viel gibt, weil entweder man macht die platt oder man kauft sie auf, dann noch irgendwie zu sagen, die machen ja gar keine Innovation, eigentlich nicht. Apple-Stil war es doch immer, wir sind gut, wir sind die Besten. Das ist zwar auch irgendwie lächerlich und man hat es schon 1000 Mal gehört, aber das ist okay, das dürfen sie machen. Deswegen schwingt da in der Aussage für mich ehrlich gesagt so ein bisschen Angst mit. Also du musst ja den Gegner, den greifst du dann an, wenn du sozusagen etwas zu verlieren hast. Und ja. Wenn du weißt, es läuft alles gut und denen geht es super schlecht, dann stellst du deine eigenen Stärken in dem Vordergrund. Verstehe ich nicht ganz, wieso man das hier gemacht hat.
Ja, also für mich schwingt da vielleicht nicht unbedingt Angst, aber auf jeden Fall Ärger mit über eine ganz simple Tatsache, die sich auch nach 9 Jahren Apple Music einfach nicht geändert hat und ändern will, dass nämlich Spotify weiter am Marktführer ist. Mit relativem Abstand. Man kann es nicht so genau sagen, weil Apple Music einfach keine Zahlen mehr liefert, aber man hat von Spotify regelmäßig Zahlen und man kann anhand von Schätzungen sehen, dass Spotify schon immer noch relativ unangefochten Nummer 1 ist. Und das als ein Unternehmen, das im Grunde wie ein Netflix ist. Kein Multi-Channel-Geschäft im Grunde, sondern nur ein Geschäftsfeld. Musik. Okay, Podcast haben sie jetzt noch und das auch mehr oder weniger als zweite Säule versucht zu etablieren und jetzt so als drittes versucht jetzt noch aus Audiobooks zusätzlich Geld zu schlagen, was ich dann wieder persönlich ziemlich schweinisch finde, aber das ist eben, glaube ich, einfach aus dieser Not heraus. Man muss es versuchen irgendwie zu monetarisieren, was man halt kann und deswegen nimmt man jetzt Geld für Sachen, die früher einfach drinne waren. Das ist halt schon ein bisschen so die Verzweiflung von Spotify und deswegen, da sieht man ja auch, wie Apple versucht dann anzugreifen. Apple liefert da einfach sehr hochwertige Funktionen für lau mit. Siehe 3D-Audio, siehe Apple Music Classical. Die sind schon beide ganz geil, kann man nicht anders sagen und es ist auch definitiv nichts, wo man sich beschweren würde, dass die einfach mit drinne sind. Aber klar, dass da ein Spotify mit seinem Premium-Plan, der dann noch so und so viel extra kosten soll, für super Hi-Fi-Audio erstmal keine Chance hat, es sei denn, man macht noch richtig was Geiles damit dazu irgendwie. Und dass man halt sagt, so Apple Music ist nach wie vor immer auf Platz 2 noch. Und dahinter dann mit nicht ganz so großem Abstand YouTube Music und Amazon Music. Und Lukas ist weg. Was machen wir da?
Ja,
da ist er wieder.
Du warst weg.
Du warst weg.
Ja, dann legen wir gleich los, damit ich nicht viel schneiden muss. Apple kann halt querfinanzieren. Das haben wir hier schon hoch und runter gebetet. Ja. Macht ja auch absolut Sinn. Ist nichts Neues und Spotify kann das eben nicht. Ich bin vielleicht ein bisschen biased, auch wenn ich Apple Music Nutzer bin, finde ich Spotify ein richtig tolles Unternehmen. So, also ich bin froh, dass wir überhaupt einen Tech-Player in der Größe hier in Europa noch haben. Und da gibt es ja auch nicht so viele. Deswegen, der darf gerne weiterhin bestehen und weiterhin Marktführer sein. Und ich trage zwar nicht dazu bei, aber ich bin halt Gefangener in Apples Ökosystem. Kann nicht anders. Gab es nicht auch noch, ich meine, so ein bisschen lächerlich hat das ja noch die Aussage gemacht im Interview, dass er dieses Beats Pill Redesign das soll Innovation sein. Dieses Pill Design sieht seit der Einführung gleich aus.
Ja, er hat dann noch ausführlich darüber gesprochen, wie es nämlich komplett from ground up nämlich die Hochtöner und die Tieftöner und alles, das ist jetzt völlig krass und also überhaupt sowieso, was auch immer, also kann man sich durchlesen, ja.
Genau, kann man sich durchlesen, so ist das. Aber interessant eigentlich, so dieser Apple Music Boss, wie heißt der, Schusser? Oliver Schusser.
Ja.
Der tritt jetzt nicht so oft in Erscheinung.
Nee.
Ist ein Deutscher.
Ja, und er hat tatsächlich einen relativ großen Spektrum. Er hat Apple Music, Apple TV Plus, Apple TV, die TV-Aktivitäten, Apple, also Beats und Sports unter sich. Mhm. Also gut, das sind, die letzteren sind eher so, ne, aber es sind keine so riesengroße Abteilungen, aber Apple TV Plus und Apple Music ist schon ziemlich groß dann.
Ja. Ja, spannend. Der ist ja auch schon relativ lange hier eigentlich mit an Bord. Also soweit ich weiß, jetzt auch irgendwie 6 Jahre, 2018.
Hat diesen Jimmy Dings da abgelöst, der damals dann abgehauen ist.
Der Gründer von Beats.
Ja.
Jimmy Ohio, Wien oder so, ja.
Wie ich eine Überschrift getextet hatte damals, Jimmy sowieso lässt sich auszahlen und reite vom Hof. Darauf ist der dann, glaube ich, gefolgt.
Ja, also dieser Oliver ist schon länger bei Apple. Ich lese gerade seit 14 Jahren, aber seit 6 Jahren eben Chef von Apple Music. Beziehungsweise damals waren es 14 Jahre, also heute wohl dann knapp 20 Jahre. Immer,
ja.
Wow.
Ja, diese Apple-Führungskräfte, das sind ja meistens so Konzerngewächse, langjährige. Das ist ja häufig so.
Das ist häufig so, aber ich glaube, bei Apple noch auf die Spitze getrieben und muss man ja auch sagen, maßgeblich ein beitragender Faktor zum Erfolg von Apple, dass sich oben nicht so wahnsinnig viel ständig ändert und da zumindest die Leute sich kennen, aufeinander abgestimmt sind und es eine ruhige Führung sozusagen gibt. Ob das jetzt die innovative Komponente ist, die man anderen abstreiten möchte, das weiß ich jetzt nicht.
Sehr schön, zum letzten ein sehr schönes Schlusswort.
Das war's vom Apfelplausch diese Woche, vom zweiten Apfelplausch diese Woche. Wir müssen uns jetzt ausruhen. Es ist heiß und zwei Podcast-Folgen stecken in den Knochen. Danke fürs Zuhören euch und genießt das Wochenende, das vor euch liegt. Oder auch, falls ihr uns Anfang der Woche hört, einen guten Wochenstart, wer weiß. Danke für eure Treue. Ihr findet alle Kontaktinformationen natürlich und auch Twitter und Instagram wie immer unten in der Podcast-Beschreibung. Und wir freuen uns bis zum nächsten Mal, wenn ihr mit dabei seid. Grüße aus Wien.
Ja, schönes Wochenende. Nicht in Baggerseen schwimmen gehen. In Baggerseen können Strudel sein. Bis nächste Woche. Grüße aus Bielefeld. Ciao.
Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung, keine Bearbeitung. 3.0